Ja, guten Morgen zusammen. Bis man Erntedank feiern kann, ist es ein ziemlich weiter Weg, ein beschwerlicher Weg. Jede Pflanze, jede Garbe, jede Frucht durchlebt so einen Kreislauf. Der Same wird in den vorbereiteten Boden gesät, er keimt, geht auf. Frost, Sonne, Regen lassen die Pflanze wachsen und gedeihen. Und es steckt sehr viel menschliche und auch maschinelle Arbeitskraft dahinter. Und egal wie sehr der Mensch, der Landwirt sich abmüht, am Ende ist er auf Gottes Wirken angewiesen, dass sowas dabei rauskommt. Dieser reich gedeckte Tisch, der uns Gottes Wirken bildlich vor Augen führt, ist ein großer Grund, Gott zu danken. Und noch mehr, dieser Tisch ist eine Offenbarung Gottes. Und warum das so ist, wollen wir gemeinsam in der Bibel nachlesen. Ihr könnt mal aufschlagen, Römer 1, die Verse 16 bis 25, schließt mit einer kleinen Überlappung quasi direkt an letzten Sonntag an. Römer 1, 16 bis 25. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Paulus nutzt diesen Brief an die Römer für ein persönliches Bekenntnis und eine Darlegung des Evangeliums, dieser Freudenbotschaft, wie er schreibt. Diese Botschaft ist Gottes Kraft, die jeden rettet, der ihr glaubt. Und er beginnt zu erklären, was er genau damit meint. Warum diese Botschaft eine Freudenbotschaft ist, warum sie Gottes Kraft ist und wovor oder vor wem sie rettet. Aus einem späteren Kapitel im Römerbrief stammt folgende Zusammenfassung dieser Botschaft. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was hat es jetzt mit dieser Freudenbotschaft auf sich, mit diesem Evangelium? Paulus spricht hier zwei Aspekte an, Gerechtigkeit und Zorn, und beides wird sichtbar. Im Evangelium sehen wir, dass Gott gerecht ist. Gerecht bedeutet, ein angemessenes, richtiges Urteil zu fällen. Gutes gut zu nennen, zu loben, zu fördern, zu belohnen. Böses böse zu nennen, zu hassen, zu bestrafen. Wir Menschen sehen uns oft nach Gerechtigkeit. Wir empfinden es als ungerecht, wenn ein Verbrecher seine gerechte Strafe nicht bekommt. Wir wollen, dass Böses bestraft wird. Aber Gott ist nicht ungerecht, sondern gerecht. Und im Evangelium zeigt er uns diese Gerechtigkeit. Aber leider müssen wir Menschen uns bei der unangenehmen Seite der Gerechtigkeit einordnen. Gott und sein Wort stellen uns nämlich die Diagnose Böse. Wir müssen die unrühmliche Konsequenz der Gerechtigkeit fürchten. Wir sind Sünder. Und was muss ein gerechter Gott tun? Er muss Sünde und Böses als solches behandeln und bestrafen. Die Gerechtigkeit erfordert das. Das Evangelium bedeutet nicht, dass Gott Sünde ignoriert. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus, als wir noch Sünder waren, für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Strafe getragen hat, uns gerettet hat vor dem Zorn Gottes und uns mit Gott versöhnt hat. Unsere Schuld wurde Jesus zugerechnet und er hat sich der unausweichlichen Gerechtigkeit Gottes ausgesetzt. Er hat den gerechten Vater das tun lassen, was ein gerechter Richter angesichts unserer Schuld tun muss: bestrafen. Und weil Jesus das für uns getan hat, deswegen ist das Evangelium eine Freudenbotschaft. Wir sind mit Gott versöhnt, ohne dass Gottes Gerechtigkeit Abbruch getan wird. Gilt es jetzt für jeden Menschen? Nein. Paulus schreibt, es gilt jedem Menschen, der diese Botschaft glaubt. Und wir haben es schon gehört, Gott zeigt durch das Evangelium auch seinen Zorn. Einmal ist es der Zorn, den Jesus zu spüren bekommt, als er am Kreuz hängt. Aber Paulus schreibt auch von einem Zorn, den die Menschen erleben. Ein Zorn über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Ein Zorn über das, was Gottes Wesen widerspricht. Über Menschen, die Gottes Wahrheit aufhalten und niederdrücken. Warum macht Gott sowas? Und was hat es alles mit Erntedank zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Bestimmt habt ihr schon mal jemanden sagen hören, ich glaube nicht an Gott, weil ich ihn nicht sehe. Viele Menschen denken so. Vielleicht denkst du selbst sogar so. Aber dieser Satz ist eine Lüge. Weil ich Gott nicht sehe. Das ist eine Lüge und wir dürfen dieser Lüge nicht glauben als Christen. Niemand sieht Gott nicht. Gottes Wort bezeugt hier das Gegenteil. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen werden. Gott selbst sagt, ich habe mich offenbart, seit ich diese Welt gemacht habe. Seit ich diese Welt gemacht habe, habe ich meine Kraft und meine Göttlichkeit durch alles, was ich gemacht habe, gezeigt. Der Mensch hat keine Entschuldigung. Wenn du denkst, dass du Gott nicht siehst, dann schau hier auf diesen Tisch. Jede einzelne Frucht und jede Gabe auf diesem Tisch zeugen von Gottes Existenz und von seinem Wirken. Er hat die Erde ins Leben gerufen und er erhält auch diesen Kreislauf am Leben, dass ein Samenkorn in die Erde fällt und stirbt und eine Pflanze wächst und Frucht bringt und wiederum Samen da hervorgehen, der eingesät wird und so weiter und so fort. Das passiert nicht von alleine. Da steht Gott dahinter, der das am Leben hält, aktiv. Wenn er sich zurückziehen würde, würde hier gar nichts mehr gehen. Und jeder Mensch hat Teil an diesem allgemeinen Wirken, an dieser allgemeinen Güte von Gott. Er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und keiner wird sagen können, ja, Gott hätte sich mir mal zeigen müssen. Gottes Wort selbst bescheinigt, dass der unsichtbare Gott sich in seiner sichtbaren Schöpfung zeigt. Also das ist eine Lüge, die wir nicht glauben dürfen, die wir auch nicht stehen lassen dürfen, dass man Gott nicht erkennen kann. Diese Offenbarung Gottes begründet auch eine Verantwortung des Menschen. Und Paulus formuliert hier den Vorwurf an die Menschen, die dieser Verantwortung nicht nachkommen. Trotz all dem, was sie von ihm wissen, ehren sie ihn nicht und brachten ihm nicht Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für Weise und wurden zu Narren. Was für eine traurige Beschreibung. Die Gedanken verlieren sich ins Nichts, es wird finster im Herzen. Man denkt, man ist klug und wird aber dumm. Diese Beschreibung, die deckt sich gut mit dem Weltbild der Atheisten, Materialisten, Naturalisten, Humanisten. Jemand, der glaubt, der Mensch ist eine zufällig entstandene Anhäufung von Materie, der kann unmöglich der Meinung sein, dass ein Mensch überhaupt irgendwas wert ist. Oder dass ein Mensch mehr wert ist als zum Beispiel ein Stein, eine andere zufällige Anhäufung von Materie. Folgerichtig ist für diese Menschen ein Mensch nichts wert. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen. Oft sind es zum Beispiel Mädchen oder Frauen, die aufgrund von ihrem Geschlecht Leidtragende dieser Ideologie sind. Bei uns sind es oft Menschen, die zu jung sind, zu klein sind, die am falschen Ort sind, die nichts wert sind. Die, die vor der Geburt im Bauch der Mutter sind und zu klein sind, um sich zu wehren. Zu Recht ist Abtreibung in Deutschland im Strafrecht verboten. Aber im gleichen Zug ist die Abtreibung bis zur 12. Woche straffrei. Was bedeutet jetzt straffrei anderes als erlaubt? Das ist ein Wortspiel, ein Winkelzug, der besagt, ein Mensch unter diesem Alter von 12 Wochen ist nichts wert. Er ist kein Mensch. Ihm kommt nicht der gleiche Schutz zu wie einem älteren Menschen, wie jedem älteren Menschen, der älter ist als 12 Wochen. Und da wundern wir uns, dass hier geschrieben steht, Gott offenbart seinen Zorn. Zu Recht spricht Paulus hier mehrere Kapitel über den Zorn Gottes und die Ungerechtigkeit des Menschen und legt es ausführlich dar, das zieht sich durch fast den ganzen Römerbrief. Stellt euch auch mal jemanden vor, der die Bibel nicht kennt, aber der nur zwei Dinge weiß. Der weiß, dass Gott gerecht ist und er weiß, wie Menschen in ihrem Herzen aussehen, wie es in den Herzen von uns Menschen aussieht. Und so jemand, der muss ja geradezu erwarten, dass in der Bibel von Gottes Zorn die Rede ist. Weil er weiß, wie es in den Herzen von uns Menschen aussieht und weil er weiß, dass Gott ein gerechter Gott ist. Wenn von Gottes Zorn in der Bibel nichts zu lesen wäre, dann wäre das ein großes Fragezeichen, ein riesengroßes Warnsignal. Dann wird irgendwas nicht stimmen. Dann kann es kein gerechter Gott sein. Aber wir lesen davon, Gott ist gerecht und der Mensch, der dieser gottgegebenen Verantwortung nicht nachkommt, der wird zutreffend beschrieben. Es ist kein Wunder, dass es da finster im Herzen wird. Ich habe mich neulich mit einer Atheistin unterhalten. Ist immer gut, so Gespräche zu führen, andere Sichtweisen mal kennenzulernen, zu hinterfragen. Und das war echt spannend, weil man trifft nicht viele, die ihr Weltbild dann konsequent zu Ende durchdenken. Die aber schon. Und konsequent zu ihrem Weltbild hat sie dann auch am Ende geleugnet, dass es was objektiv Böses oder was objektiv Gutes überhaupt gibt. In dem Weltbild von der Atheisten kann es nichts Gutes oder Böses geben. Das sind nur irgendwelche Label, die Menschen sich ausgedacht haben, aber die sind nicht objektiv wahr. Irgendwelche Hilfskategorien der Evolution, Krücken, damit unsere Gesellschaft irgendwie funktioniert, aber nicht objektiv wahr. Dann habe ich natürlich die Frage gestellt, Extrembeispiel, war dann Hitler und die grausame Ermordung von Millionen Juden objektiv gesehen böse? Natürlich hat sie verneint. Sie hat gar keine andere Möglichkeit, als das zu verneinen. Und da sieht man mal, wie falsch so eine Weltanschauung ist. Ohne irgendeine Grundlage für Ethik oder Moral, konsequent zu Ende gedacht. Die hält sich für sehr, sehr klug, viele Gedanken, viele Ideen. Aber eine solche Weltsicht ist dumm. Wie wahr ist dieser Satz? Und dieser trostlosen Zeichnung des verlorenen Menschen stellt Paulus was gegenüber. Die Herrlichkeit unseres unvergänglichen Gottes. Unser Gott ist ein gerechter, ein heiliger, ein herrlicher, ein unvergänglicher, ein schöner Gott. All diese Eigenschaften offenbart er in seiner Schöpfung. Es gibt Menschen, die das wahrnehmen, aber trotzdem Gott ablehnen. Sie ziehen alles Mögliche heran als Gegenstand der Verehrung. Für Anbetung, als Ikone, als Bild, als Gegenstand ihres religiösen Ausdrucks. Und alles ist recht als so ein Gegenstand, solange es nicht der ewige, lebendige, herrliche Gott ist. Götzendienst ist die Verehrung von irgendwas anderem als Gott. In Jeremia zum Beispiel sind Menschen beschrieben, die zu einem Stück Holz sagen, du bist mein Vater, und zu einem Stein, du hast mich geboren. Doch dann, wenn ein Unglück passiert, wenn ihnen Leid begegnet, wenn sie verzweifeln, dann sagen sie zu Gott, steh auf und rette uns. Die berüchtigte Frage, ja, warum kann Gott es zulassen? Und die Antwort in Jeremia ist wenig tröstlich. Da sagt dann Gott, wo sind deine Götter, die du dir gemacht hast? Mögen sie aufstehen, ob sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks. Es gibt unzählige Beispiele für Götzendienst in unserer Zeit. Führerkulte, Naturreligionen, Narzissmus, Habgier, Gesundheitswahn, der Körper, der eigene Körper, die eigene Gesundheit als Götze, Satanismus. Es ist echt erschreckend, wenn ihr starke Nerven habt, dann sucht mal im Internet zwei Beispiele. Zum einen, die Eröffnungsfeier vom Gotthardtunnel in der Schweiz 2016. Ein abartiges satanisches Ritual. Ihr braucht das Video dazu gar nicht anschauen, da reichen schon diese Vorschaubilder bei der Google-Suche. Eröffnungsfeier Gotthardtunnel in der Schweiz. Oder zum Beispiel die Eröffnungszeremonie der Commonwealth-Spiele dieses Jahr, 2022. Beides mal abartige satanische Rituale, wo ein Abbild von einem brennenden Stier in die Mitte gezogen wird und Menschen sich drumherum scharen und niederfallen und vor diesem Ding niederknien. Abartig. Diese Offenbarung Gottes, die wir hier auch auf dem Tisch sehen, die begründet eine Verantwortung. Und diese Verantwortung nicht wahrzunehmen hat Folgen. So schreibt dann Paulus im Römerbrief hier gegen Ende, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen. Wie sehr trifft es auf unsere Zeit zu? Wir leben in einer Zeit, wo das ganz, ganz deutlich wird. Wir leben in einer Zeit, wo viele nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch in Bezug auf diese Sittlichkeit, in Bezug auf die eigene Identität. Bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich irgendwas dazwischen? Wer hätte gedacht, dass dieser Erntedanktisch irgendwas mit Homosexualität, LGBTQ, Genderwahnsinn, Geschlechtsverirrung zu tun hat? Der Holger hat so vor 10, 12 Jahren in unserem Jugendkreis mal das Thema Gender Mainstream behandelt. Wir haben uns das damals angeschaut und ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell kommt. Der Holger hat es vorhergesagt, ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell kommt und sich durchsetzt. In Regierungen, in Behörden, in den Medien, Zeitungen, Fernsehen, Firmen, Schulen, Kindergärten, dass da wirklich die Realität geleugnet wird, dass Frauen Frauen sind und Männer Männer. Und dass Männer keine Kinder bekommen, egal wie viele schwangere Mann-Smilies man auf dem Handy hat. Wir leben in dieser Zeit, wo das sichtbar wird, dass es stimmt, was hier steht. Gott hat sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert, er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen. Und es stimmt vor allem in diesem sittlichen, in dem sexuellen Bereich, wie wir unsere Beziehungen leben. Wir hören zum Beispiel überall, dass es ein soziales Geschlecht gibt, unabhängig vom biologischen Geschlecht, dass es mehr soziale Geschlechter gibt als nur Mann und Frau, dass man sich aussuchen kann, ob man irgendwie beides gleichzeitig ist, nichts davon, irgendwas dazwischen oder ganz andere Geschlechter. Und schon Kinder sollen ihr Geschlecht selbst bestimmen dürfen. Das wird in der Politik gerade ziemlich vorangetrieben. Und natürlich dürfen solche Kinder dann auch medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Hormonbehandlungen, Operationen. Und es ist alles unter dem Deckmantel der Kinderschutzrechte. Die Missbrauchsskandale, in denen sehr oft einfach auch Kinder betroffen sind, die häufen sich. Jede Woche kommt irgendwas, wird was Neues aufgedeckt. Und so sieht eine Gesellschaft aus, die den Begierden ihres Herzens ausgeliefert wird. Wir sehen heute, dass diese angedrohte Konsequenz zweifellos wahr geworden ist. So sieht es aus, wenn jeder das tut, was ihn glücklich macht, auch auf Kosten anderer. So sieht es aus, wenn jeder seinem eigenen Herz folgt. Follow your heart. Aber das Wort Gottes fällt ein eindeutiges Urteil. Hier steht, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchen von diesen Gedanken du dich wiederfindest, ob du dich irgendwo angesprochen fühlst oder ertappt, ob sich bei dir Widerwillen regt bei diesen Ausführungen. Und ich habe eine Bitte an dich. Schau auf diesen Tisch hier vorne. Jede Frucht da zeugt davon, dass es Gott gibt. Schau in die Natur, auf die Berge, auf die Wälder, aber bleib mit deinem Blick nicht dort hängen, bei dem, was gemacht ist, was geschaffen ist, sondern erhebe deinen Blick weiter nach oben. Richte deinen Blick und deine Gedanken auf den, der da dahinter steht, der das alles gemacht hat, auf den Schöpfer, auf Gott. Und denk über diese Verantwortung nach, von der hier geschrieben steht. Diese Verantwortung, Gott zu ehren und ihm Dank zu bringen. Du wirst keine Entschuldigung haben, wenn du vor Gott stehst. Gott hat sich offenbart und darin ist eine Verantwortung begründet. Fang an diese rettende Freudenbotschaft zu glauben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Bekenn Jesus deine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Er hat Gottes Zorn getragen und nur er kann dich vor Gottes Zorn auch retten. Folge nicht deinem Herzen und deinen eigenen Begierden, sondern frage nach Gottes Willen. Und wenn du mit anderen Menschen über deinen Glauben redest, dann glaub nicht diese Lüge, dass sie nicht an Gott glauben, weil sie ihn nicht sehen. In seinen Werken sind seine Kraft und seine Göttlichkeit sichtbar. Wem glaubst du mehr? Gott, der in seinem Wort sagt, er offenbart sich? Oder den Menschen, die die Lüge mit der Wahrheit vertauschen? Ihr könnt gerne noch mal Jeremia 7 lesen, von Vers 21 bis zum Ende vom Kapitel. Da finden sich einige Parallelen zu diesem Abschnitt aus dem Römerbrief. Da geht es um das gleiche Thema. Da wird auch dem Volk Israel eben seine Verantwortung aufgezeigt. Gott offenbart sich, sie haben eine Verantwortung, Gott zu gehorchen. Und ebenso werden die Konsequenzen für den Ungehorsam aufgezeigt. Das ist Jeremia 7 ab Vers 21. Zum Schluss möchte ich noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort, das die Wahrheit ist. Bitte hilf uns, es zu verstehen und zu akzeptieren. Danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und danke, dass du unsere Strafe auf dich genommen hast. Danke, dass du uns mit dem Vater versöhnst. Danke, dass du diese Welt geschaffen hast und sie auch am Leben hältst. Danke auch für diesen reich gedeckten Tisch und dass wir dich als Urheber und als Schöpfer hinter all diesem Geschaffenen anbeten dürfen. Hilf uns, dass wir dir treu nachfolgen und dass wir uns nicht durch solche Lügen in die Irre führen lassen. Amen.